»Ruhig mal«, flüsterte er.
Grete erschrak. »Die Hexe?«
»Schst!« Ensel hörte Stimmen. Er hörte Gesang. »Hörst du das?« fragte er Grete.
»Ja, da singt wer.«
»Ist das die Hexe?«
»Nein, Hexen singen nicht.«
»Woher weißt du das?« Ensel horchte angestrengt. Eine warme Brise ging durch den Forst, und plötzlich konnte er hören, was da gesungen wurde, zumindest Teile davon.
»Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt auch Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald. Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier.«
Das war eindeutig der Gesang der Buntbären. Ensel und Grete mussten wieder in der Nähe des Waldrandes sein, oder ein Trupp von Brandwächtern hatte sich auf der Suche nach ihnen ins Innere begeben. »Hilfe!« rief Grete. »Hier sind wir!« schrie Ensel. Sie liefen in Richtung des Gesangs. Als sie über die Wurzeln einer mächtigen Eiche sprangen, die Ensel trotz seiner Aufregung als die erkannte, die er vergeblich zu besteigen versucht hatte, konnten sie in einiger Entfernung ein paar bunte Flecken erkennen, die sich zackig fortbewegten. Marschierende Buntbären auf Patrouille. Der Gesang war jetzt laut und deutlich zu verstehen. »Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt oft Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald. Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier.«
Darf ich an dieser Stelle mal etwas über die lyrische Qualität Bauminger Liedgutes sagen? »Prasseln auch lässt uns nicht kalt.« So formulieren normalerweise nur lernschwache Yetis, die unüberwindbare Probleme mit zermonischer Grammatik haben. »Nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier.« Das lässt hoffentlich nicht nur den professionellen Wortmetz am kulturellen Entwicklungsvermögen unseres Kontinents zweifeln. Hier triumphiert unter Reimzwang stehendes Barbarentum über jedes lyrische Feingefühl. Hier schließt sich dumpfe Volkstümlichkeit lallend in die Arme. Dieser leutselige Humor, diese verordnete Fröhlichkeit in Tateinheit mit militantem Gesinge, mir als Künstler geht das nahe. Ich finde das wesentlich bedrohlicher als, sagen wir mal, das volksmündliche Graune über Hexen. Das sind für mich die wahren Bedrohungen. Schlampige Grammatik, knirschende Reime, schlechter Stil in Zusammenhang mit nur schlecht verbrämten politischen Zielen. Ich hätte nicht übel Lust, wieder ein paar Seiten lang Brummli zu sagen.
»Hilfe!« schrie Grete wieder. Ensel packte ihre Hand, gemeinsam rannten sie in die Richtung der marschierenden Buntbären. Der Wald wurde lichter, und in gar nicht so großer Entfernung konnten die beiden einen der gezimmerten Holzwege ausmachen. Sie liefen so schnell, wie es ihre kurzen Beinchen erlaubten. Die Bären waren nur noch wenige hundert Meter entfernt. Jetzt konnte Grete schon die Kappen erkennen, die sie eindeutig als Brandwächter auszeichneten. Die Buntbären marschierten zügig und verschwanden hinter einem Hügel. »Schneller!« rief Grete und zerrte ihren unsportlicheren Bruder hinter sich her. Sie wollten gerade zwischen zwei dünnen Tannen durchlaufen, als sich vor ihnen der Waldboden zu wölben begann. Blätter und Äste formten sich zu einem kleinen Hügel, der immer weiter wuchs, als würde sich ein Ameisenhügel aus dem Boden erheben. Ensel und Grete erstarrten. Der Hügel wölbte sich weiter und nahm körperhafte Formen an. Es lösten sich Arme und Beine aus dem Laubhaufen, ein Kopf ragte aus der Masse, grüne Raubtieraugen öffneten sich. Vor Ensel und Grete stand ein 3 Meter großes Wesen, dessen Oberfläche aus welken Blättern zu bestehen schien und das die Gestalt eines Wolfes hatte. In der Mitte des Kopfes teilten sich die Blätter und ein imposantes Gebiss tat sich auf. Die Zähne darin waren aus Holz und eine lange grüne Blattzunge, von der dickflüssiges Harz auf den Waldboden tropfte, hing aus dem Rachen. Das Gebiss öffnete sich so weit, dass man in einen dunklen Schlund hineinsehen konnte. Aus ihm drang ein Geräusch, das ziemlich ausgeruht klang. Es war ein aufrecht gehender Laubwolf und er schien zu gähnen. Ich habe einmal einen Laubwolf gesehen. Im Zoologischen Institut für gemeingefährliche Daseinsformen von Atlantis. Es war ein sehr altes, müde gewordenes Exemplar. Aber trotzdem erinnere ich mich an den Respekt und die instinktive Furcht, die mich ergriffen, als ich das Tier plötzlich auf zwei Beine erhob und zur Tränke schlenderte. Er war mindestens 3 Meter groß, ein wilder, unangenehmer Geruch ging von ihm aus, eine Mischung aus Raubkatze und vermoderndem Laub. Ich bin ein aufrecht gehender Dinosaurier und trage die Anlagen eines der gefährlichsten Raubtiere unseres Kontinents in mir, und dennoch war ich tief beeindruckt. Spontan schrieb ich ein Gedicht. An einen alternden Laubwolf. Nur noch welk sind deine Blätter, nur noch müde schweift dein Blick, auch die Hüften sind jetzt fetter, dennoch weiche ich zurück. Nunmehr stumpf sind deine Zähne, deine Läufe seh ich zittern, und dein Maul dient nur zum Gähnen, dennoch bist du hinter Gittern. Denn man ahnt die Kraft des Waldes, und man sieht die Gier im Blick, die noch immer in dir waltet, also weiche ich zurück. Was ich mit diesem Gedicht ausdrücken wollte, egal wie alt oder hinfällig ein Laubwolf sein mag, man hat es in jedem Fall mit einem der gefährlichsten und unberechenbarsten Raubtiere von Zamonien zu tun. Aber meine persönliche Einschätzung von Laubwölfen beiseite, mit so einem Tier hatte man in den Urwäldern von Dull oder auf den Baumfriedhöfen der Tatzeninsel zu rechnen, aber im Bauminger Forst erst der Stollentroll, jetzt ein Laubwolf. Was war das für eine Geschichte mit dieser angeblichen Harmonie und Naturidylle im Buntbärwald, wenn sich da Laubwölfe herumtreiben konnten? Was hielt ihn davon ab, nachts zu den Bauminger Gasthöfen zu schleichen und schlafende Touristen zu fressen? In einer Gegend, in der sich Laubwölfe herumtrieben, eine kinderfreundliche Tourismusindustrie hochzuziehen, das war, als würde man an einem Gewässer, in dem sich Tyrannowalfische tummelten, ein Schild aufstellen, auf dem steht »Baden, ausdrücklich empfohlen«. Nun wurden in direkter Folge dieses unverantwortlichen Verhaltens 2 winzige Fernhachenkinder mit einem ausgewachsenen Laubwolf konfrontiert, und der hier war nicht alt und müde, sondern schien in seinen besten Jahren und gut ausgeschlafen zu sein. Der Laubwolf war noch nicht ganz bei Verstand. Er hatte sich in einer Phase tiefen Schlafes befunden, als das Getrampel von Ensel und Krete ihn aufweckte. Laubwölfe träumen immer vom Verwelken, daher sind all ihre Träume Alpdrücken, ist jeder Schlaf voller Qual und Todesahnung. Umso erlösender ist für sie das Erwachen, umso erleichterter begrüßen sie das Licht des neuen Tages. Der Laubwolf wankte schlaftrunken hin und her. Was war das für ein idiotischer Traum gewesen? Er, verwelkend, lächerlich, wie kraftvoll das Chlorophyll in ihm pulsierte. Aber was war das für ein grässlicher Gesang am frühen Morgen? »Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt oft Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald. Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier.« Der Wolf rieb sich die Augen und mobilisierte seine Raubtiersinne. Woher kam dieser Gesang? Vor ihm standen 2 vor Angst gelähmte Zwergenkinder, denen sicher nicht nach Singen zumute war. Seine Korknase zuckte und füllte sich mit Harz, seine Blattohren stellten sich auf, er witterte und horchte in den Wald. 6 Buntbären singend sich in nördlicher Richtung entfernend. 6 gut durchwachsene Buntbären oder 2 magere Zwergenkinder. Er musste sich wohl entscheiden, was er zum Frühstück bevorzugte. Der Wolf knurrte bösartig, immer diese Entscheidungen. Mit Buntbären wurde er in der Regel fertig, aber 6 auf einmal, Das konnte ein anstrengender Kampf mit ungewissem Ausgang werden. Außerdem war er gerade aufgestanden. Er bevorzugte zum Frühstück leicht verdauliche, fettarme Kost. Die Beeren würden ihm wahrscheinlich tagelang schwer im Magen liegen, und Albträume hatte er schon zur Genüge. Kurzum, der Laubwolf entschied sich für die beiden appetitlichen Zwerge. Ensel horchte.
Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt oft Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald. Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier.
Der Gesang der Buntbären entfernte sich. Die Rufe von Ensel und Grete waren im musikalischen Eifer der Waldwächter untergegangen. Von dort hatten sie keine Hilfe zu erwarten. Von Laubwölfen hatte Ensel schon gehört, beziehungsweise in seinen Prinz-Kaltblut-Romanen gelesen. Sie lauerten in großen Wäldern, besser gesagt, sie befanden sich meistens in tiefem Schlaf, bis jemand den Fehler machte, in ihren Hoheitsbereich zu treten und sie zu wecken. Dann zerfleischten und verspeisten sie ihre Opfer, falls diese nicht zufällig Prinz Kaltblut hießen, der ihnen natürlich eine fürchterliche Lektion in zarmonischer Fechtkunst erteilte, während sich sein getreuer Begleiter und Knappe, der bucklige, feige und etwas dämliche Gnom namens Runkelstiel, auf eine Eiche flüchtete und seinen Herrn anfeuerte. Der Laubwolf dehnte schwerfällig seine Glieder. »Die Eiche«, rief Ensel und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Er packte Grete beim Handgelenk und riss sie mit sich. Wenn sie es schaffen würden, die Eiche zu erreichen und hinaufzuklettern, bevor der Wolf aus seinem Tran erwacht war, waren sie gerettet. Wölfe besteigen keine Bäume. Der Laubwolf sah ihnen verdattert nach, gähnte noch einmal herzhaft und schlurfte dann schwerfällig hinterher. Ensel und Grete hasteten durch den Wald. Der Wind wehte noch einmal von sehr weit her das Lied der Buntbären zu ihnen hinüber.
Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt oft Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald. Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier.
Grete war als erste bei der Eiche. Ensel musste verdutzt mit ansehen, wie sie an der glatten Rinde emporstieg, behende und sicher wie ein Eichhörnchen instinktiv jeden winzigen Vorsprung, jedes Astloch mit ihren Fingern und Zähnen ausnutzend. Im Nu saß sie auf einem Ast 3 Meter über dem Erdboden. »Komm«, rief sie Ensel zu, »das ist ganz einfach.« Ensel versuchte, seine Finger in die Borke zu krallen. 2 Fingernägel brachen sofort ab, ein 3. knickte so unangenehm nach hinten um, dass er die Aktion sofort abbrach. »Ich schaff das nicht«, schätzte er die Situation richtig ein. Er blickte verzweifelt zu Grete hoch. Seine Schwester war schon auf einen höheren Ast gestiegen und machte sich an einer Kletterranke zu schaffen. Der Laubwolf kam über den Kamm eines Waldhügels gelatscht. Vorteilhafter war seine Fortbewegungsmethode nicht zu umschreiben. Er kratzte sich am Genick und gähnte immer noch. Ensel war durch den bloßen Anblick des Wolfes wie gelähmt. Seine Beine wurden weich und noch unbrauchbarer zum Klettern. Grete war in Sicherheit. Sollte er einfach weiterlaufen? Eine Pflanzenliane schlängelte sich um Ensels Kopf und Hals. Er blickte hoch und sah, wie Grete die Ranke an einem dicken Ast vertäute. »Halt dich daran fest und geh mit den Beinen den Baum hinauf. Das ist einfacher als Klettern.« Ensel ergriff das Schlinggewächs und zog daran. Dann klammerte er sich mit beiden Händen fest, hob die Beine und stemmte seine Füße fest gegen den Baum. Der Laubwolf betrachtete von Weitem das Schauspiel mit Staunen. Was trieben die beiden appetitlichen Zwerge da auf seinem Lieblingsbaum? Während Ensel sich mit den Armen an der Ranke nach oben zog, marschierte er mit den Beinchen die Eiche hoch wie ein Borkenkäfer. Grete unterstützte ihn dabei, indem sie oben an der Liane zerrte. Im Nu saß Ensel neben ihr auf einem Ast, der für Wölfe garantiert unerreichbar war. Seine Panik löste sich in Triumph auf. Er umarmte Grete, holte tief Luft und stieß einen Schrei der Erleichterung aus. In etwa 50 Metern Entfernung kam der Laubwolf angeschlichen. Er machte immer noch einen müden und jetzt sogar fast bemitleidenswerten Eindruck. Vielleicht, dachte Ensel, könnten sie ihn ein wenig ärgern und mit Eicheln bewerfen. Dann würde er sich schon irgendwann trollen. Hinter ihnen befand sich das große Astloch, über dessen Inhalt Ensel schon früher spekuliert hatte. Vielleicht konnten sie da hineinkriechen und abwarten, bis sich der Wolf wieder verzog. Ensel robbte auf dem breiten Ast zur Öffnung und spähte hinein. Die Eiche schien innen völlig hohl zu sein, war aber angefüllt mit Gegenständen aller Art. Es war einerseits völlig wertloser Plunder, andererseits befanden sich sehr kostbare Gegenstände darunter. Goldketten, silberne Rüstungen, Perlenketten, Helme aus Midgardstahl, Säcke voller Geldmünzen, und zwischen all diesen Dingen lagen zahllose Knochen und Totenköpfe. Ensel wurde bei dem Anblick schwindelig. Seine Beine knickten unter ihm weg und er stürzte kopfüber in die Baumhöhle. Zum letzten Mal wehte der Gesang der Bären herüber. Grete konnte ihn kaum noch verstehen. Der Laubwolf war jetzt bei der Eiche angekommen und blickte neugierig hinauf. Grete behielt ihn aufmerksam im Auge.
»Der Wolf steht jetzt unten am Baum«, rief sie ihrem Bruder zu.
Ensel rappelte sich auf, inmitten von Schätzen und blitzblanken Gebeinen. Ein Bärenschädel lag vor ihm auf einem Bett aus Goldmünzen und glotzte ihn aus leeren Augenhöhlen an. Ein Ohrenkneifer kam aus dem linken Auge gekrochen und knackte unangenehm mit seinen Zangen. In diesem Augenblick begriff Ensel, was es mit den Gegenständen und Knochen in der Eiche auf sich hatte. Dies war die Speisekammer des Laubwolfes. Hierher verschleppte er seine Opfer, hier fraß er sie auf. Die ganzen Schätze hatten für ihn gar keine Bedeutung. Sie waren für ihn Abfälle, genau wie die Knochen. Diese Erkenntnis bedeutete allerdings auch, dass Laubwölfe klettern können. Der Laubwolf grübelte indessen immer noch über das Verhalten der Zwerge. Warum waren die beiden auf die Eiche geklettert? Um ihm die Arbeit zu erleichtern? Er wäre mit seiner Beute sowieso hinaufgestiegen, wenn er sie erlegt hätte. Er liebte es, sein Frühstück im Schutz des ausgehöhlten Baumes zu sich zu nehmen. Eine Angewohnheit aus alter Zeit, als der Wald noch voller Laubwölfe war, die sich gegenseitig die Beute streitig machten. Es bereitete ihm nicht die geringste Mühe, einen Baum zu besteigen. Er war schließlich fast selber einer. Von alledem ahnte Grete nichts. Sie wähnte sich in absoluter Sicherheit. Mehr noch, sie befand sich sogar im Zustand einer gewissen Euphorie, ausgelöst durch die erfolgreiche Flucht. Daher beschloss sie, ihre überlegene Position ein wenig zu missbrauchen und den Laubwolf zu ärgern. Grete beugte sich zu ihm hinunter, streckte ihm die Zunge heraus und machte Geräusche, die sie für angemessen hielt, um ein solches Tier in Rage zu bringen. Schließlich verdrehte sie die Augen, wedelte mit den Händen in der Luft und überlegte gerade, ob sie so weit gehen sollte, ihm auf den Kopf zu spucken, als der Laubwolf sagte:
»Was macht ihr Knirpse da auf meinem Baum?«
Grete zuckte zusammen. Ihre Euphorie verflog augenblicklich.
»Du kannst sprechen?«
»Eigentlich nicht«, antwortete das Raubtier mit tiefer anziehender Stimme.
»Ich kann immer nur für einen kurzen Moment sprechen, jeweils in der Sprache des Opfers, das ich mich gerade zu verspeisen anschicke. Eine Laune der Natur will es, dass ich mich mit meinem Essen unterhalten kann.«
Der Laubwolf lachte guttural.
»Keine Ahnung, wozu das gut sein soll.«
Währenddessen versuchte Ensel, aus der Baumhöhle zu entkommen. Er stapelte Geldsäcke zu einer kleinen Treppe, um den Höhleneingang zu ersteigen, der sich anderthalb Meter über ihm befand. »So viel Gold«, dachte er, »wenn wir hier heil rauskommen, sind wir reich.« Grete versuchte sich zu beruhigen. Dass der Wolf sprechen konnte, bedeutete nicht, dass er auch in der Lage war, auf Bäume zu klettern. Ihr erschien es klug, ihn erst einmal mit einem Gespräch in Schach zu halten. lachte Grete verkrampft.
»Was es nicht alles gibt, ein sprechender Wolf!«
»In diesem Wald gibt es alles«, gähnte der Laubwolf. »Du solltest mal sehen, was hier los ist, wenn es dunkel geworden ist. Da tanzen die Pilze Ringelreihen.«
»Du kannst im Dunkeln sehen?«
»Na klar, eigentlich besser als im Hellen.
Was ist denn so los im Dunkeln?«
»Darf ich nicht sagen. Großes Wald, Ehrenwort und so. Blätter unter sich.«
Der Laubwolf lachte sympathisch.
»Das heißt«, fügte er hinzu, »eine Sache kann ich dir erzählen, ist eigentlich ein offenes Geheimnis.«
»Welche Sache denn?« fragte Grete mit bebender Stimme.
»Na ja, es ist so. Der Wald ist eigentlich gar kein Wald, also im streng biologischen Sinne jedenfalls. Wusstest du, dass dieser Forst weinen kann?«
»Was meinst du damit?«
Die Stimme des Wolfes senkte sich und füllte sich mit aufrichtiger Trauer.
»Es gibt eine Grenze im großen Wald. Eine Grenze, die niemand überschreiten sollte. Tief im Innern der Baumkreise gibt es eine Stelle. Eine Stelle, wo die Bäume schmelzen und die Pflanzen weinen. Das ist nicht richtig. Das ist verdammt nochmal nicht richtig.«
Der Laubwolf schluckte. Er schien mit den Tränen zu kämpfen.
»Ich kenne jedenfalls keinen anderen Wald, wo es so etwas gibt. Und ich kenne eigentlich jeden einzelnen Baum in Samonien.«
Seine Stimme festigte sich wieder und wurde lauter.
»Kennst du den Nonnenwald in der Nähe von Wolperting?«
Grete schüttelte den Kopf.
»Ich kann dir sagen, das ist ein Gehölz, das es in sich hat. Hast du schon mal eine Nonne gesehen?«
»Auch nicht.«
»Sei froh, oh, Nonnen.«
Der Laubwolf schien kurz zu frösteln, ein leises Rascheln ging durch seine Blätter.
»Ich habe einmal eine Nonne gesehen, mehrere davon, und ich will nie wieder eine sehen, das kann ich dir versichern. Aber Nonnen, das ist nichts gegen das, was im Inneren dieses Forstes lauert. Nicht.«
Der Wolf erregte langsam Gretes Sympathie. Er schien hochintelligent und offensichtlich sensibel zu sein. Und seine Stimme war irgendwie... Grete fiel kein Wort dafür ein.
»Was meinst du damit?« fragte sie flüsternd.
»Ich hab schon viel zu viel gesagt«,
erwiderte der Laubwolf ebenfalls mit gesenkter Stimme. Er blickte sich in alle Richtungen um und witterte. Dann wandte er sich wieder Grete zu.
»Der Wald hat Ohren, verstehst du? Und nicht nur das. Er hat Augen, er hat eine Seele, und die ist schwarz. Noch schwärzer als meine.«
Die Stimme des Laubwolfs erhob sich wieder.
»Aber sag mal, Kleine, können wir jetzt zur Sache kommen?«